Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind die Parteien noch weit von einer Einigung entfernt. Nach den Warnstreiks der vergangenen Woche legten die Arbeitgeber heute in Potsdam zwar ein erstes Angebot vor. Sie bieten 3,3% mehr Geld für 2 Jahre an. Das lehnen die Gewerkschaften aber als inakzeptabel ab. Sie fordern ein Plus von 6,5% für die etwa 2 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.
Zu Beginn der Verhandlungsrunde unterstreichen Gewerkschaftsmitglieder offensiv ihre Forderung. Bei den verhandelnden Gewerkschaftsvertretern allerdings sackt die Stimmung rasch angesichts des Angebots der Arbeitgeber. 3,3% in 2 Jahren und eine Einmalzahlung von 200 Euro, das sei entschieden zu wenig.
Ein Angebot, das weder der Höhe nach, noch der Laufzeit nach, noch der Struktur des Angebotes nach akzeptabel ist. Ein Angebot, das keine soziale Komponente in auch nur annähernd ausreichender Höhe enthält.
Und das sei erneut Reallohnverlust, so die Gewerkschaften. So sei es immer schwieriger, qualifiziertes Personal wie Krankenschwestern zu bekommen.
Gerade denke ich ein Bereich, in dem der Fachkräftemangel schon da ist und in der Zukunft nur noch stärker wird. Deshalb stehen wir hier.
Dieses Angebot sei schon ein großer Sprung, so die Arbeitgeber angesichts leerer Kassen.
Wir haben im Vorfeld die kommunale Finanzsituation dargestellt. Ich denke, dieses Angebot reflektiert die Glaubwürdigkeit und, wie ich meine, auch Richtigkeit unseres Ansatzes, dass es Gehaltssteigerungen geben muss.
Die Stimmung ist gereizt, aber morgen wird weiter verhandelt. Die dritte Runde ist für Ende März angesetzt. Etwas Spielraum ist also noch.
Mehr zum Thema finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Unter anderem einen Überblick über die wichtigsten Tarifrunden in diesem Jahr. Die 20 Millionen Rentner in Deutschland können vom Sommer an mit einem deutlichen Plus rechnen. Arbeitsministerin von der Leyen kündigte heute die kräftigste Rentenerhöhung der letzten Jahre an. So sollen die Altersbezüge im Westen zum 1. Juli um 2,18% steigen. Im Osten ist eine Anhebung um 2,26% vorgesehen. Das Kabinett wird am Mittwoch darüber entscheiden.
Der Reichtum wird wohl nicht gleich ausbrechen bei den meisten Rentnern, aber es gibt spürbar mehr Geld. Nach nicht einmal 1% Steigerung im vorigen Jahr profitieren die Rentner jetzt auch etwas stärker von den steigenden Löhnen in der Wirtschaft.
Das ist eine gute Nachricht für 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Sie spiegelt 2 Dinge wider, nämlich erstens, dass wir eine sehr solide Wirtschaft haben mit sehr robuster Lohnentwicklung. Es spiegelt zweitens aber auch wider, dass wir nach wie vor die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise merken.
Die Opposition ist grundsätzlich zufrieden, dass die Renten steigen. Aber für den Osten, wo der Rentenwert immer noch deutlich niedriger liegt, war ein anderes Signal erwartet worden.
Wir brauchen endlich eine Angleichung der Renten im Osten an Westniveau, denn die deutsche Einheit ist ja nun schon über 20 Jahre alt und die Menschen erwarten endlich, dass die Einheit sich auch in den Renten widerspiegelt.
Auch Sozialverbände sind alles andere als begeistert, auch weil die Inflation die Erhöhung fast komplett wieder auffrisst.
Bei den Rentnerinnen und Rentnern wird noch kein Jubel aufkommen, weil es natürlich kein Ausgleich für die Nullrunden und die Mini-Erhöhungen in den vergangenen Jahren ist.
Kritiker der Erhöhung verweisen auf die Demografie. Aus ihrer Sicht müssten die Renten sogar sinken, weil auf einen Beitragszahler immer mehr Rentner kommen. Um drohende Altersarmut einzudämmen, plant Ministerin von der Leyen eine Zuschussrente für Geringverdiener. Die soll schon übermorgen im Kabinett beschlossen werden. Allein die Finanzierung ist noch nicht geklärt.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr informiert. Der Besuch bei den Soldaten im Feldlager von Masai Sharif stand im Zeichen neuer Spannungen. Einen Tag nach dem Amoklauf eines US-Soldaten. Merkel sprach von einer schrecklichen Tat. Sie bekräftigte jedoch, dass trotz aller Schwierigkeiten am international vereinbarten Zeitplan für den Truppenabzug festgehalten werde. Er soll Ende 2014 abgeschlossen sein.
Sie ist gekommen, um zuzuhören, will den Puls der Truppe spüren. Bundeskanzlerin Merkel in Masai Sharif. Die Soldaten hier berichten von den Fortschritten beim Training der Afghanen, aber sorgen sich auch, dass gewonnenes Vertrauen durch Koranverbrennungen und den Amoklauf in Kandahar zerstört worden ist.
Ich höre positive Beurteilungen der Ausbilder, aber ich kann auch die Skepsis verstehen, weil immer wieder einzelne Ereignisse doch auch eine sehr große Verunsicherung in der Bevölkerung mit sich bringen.
Wie die Lage sich entwickelt, beobachten Sie hier in der Operationszentrale. Das Mitgefühl der Deutschen für die Opfer der Bluttat von Kandahar übermittelt die Kanzlerin Präsident Karzai telefonisch. Doch ob das reicht, bezweifeln manche.
In erster Linie macht man sich, denke ich, Gedanken um die Sicherheit seiner eigenen Soldaten. Ich bin selber als Kompaniechef, habe ich Soldaten, die auch außerhalb vom Feldlager ihren Dienst tun. Und da macht man sich natürlich in erster Linie Gedanken darum, wie wirkt sich das für uns aus.
2014 sollen die Kampftruppen der NATO das Land verlassen. Der dafür notwendige Versöhnungsprozess müsse deutlich verbessert werden, betont die Kanzlerin.
Der ist noch nicht an dem Zustand, wo man sagen könnte, wir können heute hier abziehen. Und deshalb kann ich auch noch nicht sagen, schaffen wir das bis 2013, 2014. Der Wille ist da, wir wollen das schaffen und daran wird gearbeitet.
Das Abzugsdatum will Merkel aber nicht in Frage stellen. Noch im März soll ein Kooperationsvertrag mit Afghanistan kommen, für die Zeit nach 2014.
Der Besuch der Kanzlerin wird überschattet von den Koranverbrennungen und dem Amoklauf eines US-Soldaten in Kandahar. Angela Merkel weiß, solche Ereignisse können allen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, auch Deutschlands, schweren Schaden zufügen. Keine guten Aussichten für einen reibungslosen Abzug und eine friedliche Zukunft Afghanistans, heißt es auch bei den Soldaten.
Die US-Regierung schließt nach dem Amoklauf in der südafghanischen Provinz Kandahar neue gewaltsame Proteste nicht aus. Bereits nach den Koranverbrennungen hatte es im ganzen Land Unruhen gegeben. Der Tod von 16 Zivilisten, so befürchten Beobachter, könnte die Aggression in der Bevölkerung gegenüber der internationalen Schutztruppe weiter anfachen. Das Parlament in Kabul warnte, die Toleranzgrenze des afghanischen Volkes sei erreicht.
Gespannte Ruhe, Entsetzen und Wut. In diesem kleinen Dorf soll der 38-jährige Oberfeldwebel gestern im Morgengrauen 16 wehrlose Zivilisten in ihren Häusern erschossen haben. Die aufgebrachten Dorfbewohner brachten die Leichen zum US-Stützpunkt und forderten Aufklärung und die Bestrafung der Täter durch die afghanische Justiz. Wieder eine Gräueltat, wieder Racheschwüre der Taliban. Präsident Obama sprach schon gestern den Angehörigen der Opfer und dem ganzen afghanischen Volk sein Beileid aus und versprach in einem Telefongespräch mit Präsident Karzai eine umfassende Aufklärung. Während die Demokraten den Afghanistan-Einsatz schon lange kritisch sehen, ändert sich nun auch bei den Republikanern die Tonlage. Sie hatten Obama lange wegen dessen in ihren Augen überstürzten Abzugsplänen angegriffen. Wir riskieren hier vermutlich das Leben von jungen Männern und Frauen in einer Mission, die, ehrlich gesagt, undurchführbar sein könnte. Wachsende Zweifel auch in den US-Medien und das kurz vor dem NATO-Gipfel im Mai, auf dem das weitere Vorgehen beschlossen werden soll.
Der Druck auf einen schnelleren Truppenabzug wächst spürbar. 60% der US-Bürger, so eine neue Umfrage, glauben inzwischen, der Krieg am Hindukusch sei es nicht wert, geführt zu werden. Und Verteidigungsminister Panetta meinte vor einigen Tagen, er hoffe, dass die afghanische Armee schon Mitte 2013 die Kampfhandlungen anführt. Diesem wachsenden Druck aber muss Obama vor allem im Wahljahr mit Sicherheit Rechnung tragen.
In der syrischen Oppositionshochburg Homs geht die Gewalt unvermindert weiter. Menschenrechtsgruppen werfen regierungsnahen Milizen jetzt die Ermordung von mindestens 45 Frauen und Kindern vor. Staatliche Medien sprechen von terroristischen Banden, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Auch der UN-Sicherheitsrat befasst sich in einer Sondersitzung mit der Lage in Syrien. Alle Staaten sprachen sich für einen sofortigen Stopp der Kämpfe aus. Um die Zivilbevölkerung in Homs zu schützen, forderte der syrische Nationalrat erneut die Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone.
Israel hat seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Nach Angaben der dortigen Behörden wurden heute 5 Palästinenser getötet und etwa 25 verletzt. Israel bestätigte die Aktionen. Die Armee habe damit auf den andauernden Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen reagiert. Militante Palästinenser feuerten auch heute wieder Dutzende Geschosse auf israelische Städte im Süden des Landes. Verletzt wurde niemand.
Das zweite Rettungspaket für Griechenland ist offenbar unter Dach und Fach. Es gäbe keine Zweifel mehr an den Finanzhilfen von 130 Milliarden Euro, erklärte Eurogruppenchef Juncker vor Beratungen der Ministerrunde in Brüssel. Offiziell fällt die Entscheidung aber erst am Mittwoch, weil noch parlamentarische Hürden in den Ländern zu nehmen sind. Neue Sorgen bereitet der Eurogruppe Spanien.
Ausnahmsweise steht nicht er im Blickpunkt. Europa kennt noch andere Sorgenkinder als Griechenland. Heute muss der neue spanische Minister seinen Kollegen erklären, dass und warum sein Land die versprochenen Sparziele nicht einhalten kann. Fast 6% Defizit erwartet das Land in diesem Jahr, doppelt so viel wie erlaubt.
Wir gehen davon aus, dass Spanien sein Haushaltsziel für 2013 erreichen wird und erreichen will. Und was in 2012 an konkreten Aktionen zu passieren hat, darüber werden wir jetzt reden.
Dass Spanien vom vorgesehenen Sparkurs abweicht, weckt Sorgen. Denn dass Griechenland seinen riesigen Schuldenberg durch schlichten Verzicht verringern konnte, könnte andere auf Ideen bringen.
Ganz sicher nicht. Griechenland ist nun wirklich eine völlig einzigartige Geschichte. Das haben wir ja in den letzten 2 Jahren nun intensiv gesehen. Spanien hat große Fortschritte gemacht.
Aber offenbar nicht genug. In Madrid kündigte Regierungschef Rajoy heute weitere Einsparungen und auch Steuererhöhungen an. Das Land könne es sich nicht leisten, nichts zu tun. Es ist schon ein Test für die Glaubwürdigkeit. Da hat sich Europa neue, strengere Regeln im Dutzend gegeben. Es hat Frühwarnsysteme, Kontrollen und Überwachungen eingeführt. Aber dass es das ernst meint, muss es beweisen, wenn ein Land vom vereinbarten Kurs abweicht, wie jetzt Spanien. Denn eins ist den Finanzfachleuten auch klar. Sollte noch einmal irgendwo ein Schuldenschnitt à la Griechenland nötig werden, würde das der Euro kaum überleben.
Bundesumweltminister Röttgen hat sich heute ein Bild von dem maroden Atommülllager Asse in Niedersachsen gemacht. Dabei versicherte der CDU-Politiker, der radioaktive Müll werde so schnell wie möglich aus dem früheren Salzbergwerk geborgen. Dort lagern etwa 126.000 Fässer mit Atommüll. Bisher ist ungewiss, wie lange das Lager noch stabilisiert werden kann, denn täglich dringen 12.000 Liter Wasser ein.
Röttgen fuhr heute erstmals selbst in den 750 Meter tiefen Schacht ein. Die Asse gilt als größtes deutsches Umweltproblem, weil Strahlung das Grundwasser der ganzen Region verseuchen könnte. Der Bundesumweltminister setzt nach eigenen Worten auf eine umfassende Klärung der gemachten Fehler. Röttgens Besuch in der Asse wurde von Protesten begleitet. Atomkraftgegner und Anwohner hatten ihn bereits mit Pfiffen empfangen.
Jedem Kind die gleiche Chance auf Bildung zu geben, davon ist Deutschland noch weit entfernt. Einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge haben Kinder aus armen Familien deutlich schlechtere Aussichten, einen höheren Schulabschluss zu machen, als Kinder etwa aus Akademikerhaushalten. Ein weiteres Problem: während viele Schüler im Schulsystem absteigen, gelingt der Sprung auf eine höhere Schule nur selten.
Laurin hat es geschafft. Er ist von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt. In Deutschland gelingt das aber nur relativ wenigen Kindern. Das Schulsystem sei undurchlässig, kritisiert die Bertelsmann Stiftung. Außerdem seien die Bildungschancen ungerecht verteilt. Ob Kinder nach der Grundschule aufs Gymnasium gehen, hänge oft nicht davon ab, wie schlau sie sind, sondern vom Bildungsstand ihrer Eltern.
Der Chancenspiegel zeigt, dass alle Länder in Deutschland Nachholbedarf bei der Chancengerechtigkeit im Schulsystem haben. Insgesamt sehen wir deutliche Unterschiede zwischen den Ländern.
Am ungerechtesten ist das Schulsystem laut Studie in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ein Akademikerkind hat hier 6-mal bessere Chancen aufs Gymnasium als ein Kind armer Eltern oder von Migranten. Etwas gerechter geht es etwa in Bremen, NRW oder Thüringen zu. Am wenigsten ungerecht sind die Schulen in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Sachsen. Die Bertelsmann Stiftung verlangt, dass Schüler individueller gefördert und länger gemeinsam unterrichtet werden. Die Politik verspricht, mehr für die Chancengleichheit zu tun.
Wir verbessern sie durch gezielte Investitionen in die Kitas, in die Grundschulen, in die weiterführenden Schulen. Und wir müssen strukturell die Weichen anders stellen, damit die Kinder, die die Chancen haben, die die Potenziale haben, auch entsprechend gefördert werden.
Laut der Studie ist das auch nötig. Denn mehr als 10 Jahre nach dem PISA-Schock haben Kinder in Deutschland offenbar immer noch nicht die gleichen Chancen auf Bildung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. März.
Das Hoch über England bringt uns milde, aber auch noch recht feuchte Luft, in der sich verbreitet Wolken halten. Im Laufe der Woche wird es dann von Südwesten immer sonniger und wärmer. Heute Nacht gibt's vielerorts dichte Wolken, etwas Regen in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen. Die Sterne zeigen sich vor allem im Westen und Südwesten, wo sich örtlich Nebel bildet. Auch am Tag viele Wolken oder lokale Nebelfelder, hier und da nieselt es ein wenig. Die Sonne zeigt sich nur gebietsweise, bevorzugt von der Eifel bis nach Südbaden sowie in Küstennähe. Meist schwacher, im Nordosten mäßiger und an der See teilweise frischer Wind aus Nord bis Nordwest. An den Alpen heute Nacht leichter Frost, sonst 1 bis 7 Grad über Null. Auf den Nordseeinseln morgen um 7, im Südwesten bei Sonne bis 17 Grad. Am Mittwoch in der Südwesthälfte eine Mischung aus Sonne und lockeren Wolken, Richtung Norden und Osten noch kompaktere Wolken, aber meist trocken. Donnerstag und Freitag zunehmend freundlicher, mancherorts wird dabei die 20-Grad-Marke geknackt.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Karin Mioska macht deutlich, warum deutsche Schulen heute ein so schlechtes Zeugnis bekommen haben. Und wir zeigen Verbindungen auf zwischen der NPD und dem Zwickauer Terrortrio. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.